SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Glücklich sein kann man lernen, glücklich sein kann man trainieren. Glück hat man mehr oder weniger schon in den Genen, wenn man auf die Welt kommt. Und man kann anderen zum Glück verhelfen. Guten Morgen und herzlich willkommen im Persönlich. Wir reden heute mit meinen zwei Gästen ein bisschen über das Glück. Das hat einen Grund. Und den werdet ihr jetzt gerade verstehen. Das ist nämlich zum einen Heike Behrens bei mir im Studio. Sie ist 53, Opernsouflöse am Zürcher Opernhaus. Ursprünglich Schneiderin, Wahlzürcherin und glücklicher Single. Sie sorgt dafür, dass in so einer Oper die Einsätze stimmen. Sie hilft, Textlücken zu überbrücken und den Takt zu halten auf dieser Bühne. Guten Morgen, Heike
Behrens. Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung.
Heike Behrens, welche Oper macht denn Sie persönlich am glücklichsten, wenn Sie dort in Ihrem Kabinli hocken?
Das ist jetzt wahrscheinlich ein kleiner Schock, aber das ist Elektra von Richard Strauss.
Das ist kein romantisches Lalala, da geht es zur Sache,
nein,
oder?
Nein, also in den 1,40 gibt es kaum etwas Romantisches, aber wahnsinnig viele Gefühle, vielschichtige Frauenfiguren, Trauer, Schmerz, Rache, aber auch Liebe, Muttersein, es ist alles drin. Und das finde ich wahnsinnig toll.
Also nach Elektra geht es Ihnen wunderbar, sind Sie glücklich?
Ehrlich gesagt, ja.
Und dann freue ich mich auf unseren zweiten Gast, auf den Sigmar Willi. Er ist 55, Dozent für Persönlichkeitsbildung an der Ostschweizer Fachhochschule St. Gallen, selbstständiger Coach und er ist Glücksexperte. Ursprünglich Betriebswirtschaftler, hat er später noch ein CAS in positiver Psychologie gemacht. Er hat nach einem schweren Schicksalsschlag hart müssen an seinem eigenen Glück arbeiten, ist Vater von 4 erwachsenen Kindern und glücklich liiert. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Lager.
Sigmar Willi, ein Glückspilz in der Schweiz hat vor 2 Tagen den Jackpot bei den Euromillions geknackt und 228 Millionen Franken heitreit. Das macht schon glücklich, oder?
Man kommt ganz darauf an, was er mit dem Geld anfangen will. Er muss schon einiges über das Glück wissen, glaubt, dass er da nicht auch zur Belastung wird.
Ich habe mal gehört, dass Sie gesagt haben, ein Lottogewinn hebt 2 Jahre. Das Glücksgefühl.
Ja, das hat man mal so mir ins Maul gelegt. Was wirklich Sache ist, ist, dass materielle Dinge einfach gewisse Halbwertszeit haben im Glücksempfinden. Also wie lange dass man mit materiellen Sachen zusätzlich kann sich positive Gefühle holen. Und das ist bei irgendeiner Sache ist das sehr kurz. Irgendein kurzfristiger Genuss von irgendeiner Klassenschlecke geht nur ganz kurz. Und bei einem Auto ein paar Monate, bei einem Haus oder Lottogewinn sagt man so ein halbes Jahr bis 2 Jahre. Also es geht immer darum, um zusätzliche Glücksgefühle. Und der arme Herr wird jetzt natürlich, hoffentlich kennt man ihn, wird sich bombardiert von allen Seiten mit gewissen Forderungen. Und dann kommt noch die innere Stimme, die auch allerhand anfangen mit dem vielen Geld. Ich hoffe, er ist psychisch sehr stabil. Dann wird ihm seine langfristige Lebenszufriedenheit schon ein bisschen ansteigen, weil er sich keine Sorgen mehr machen muss um das Materielle.
Also Heike Behrens, ich habe schon das Gefühl, mich würden 228 Millionen glücklich machen. Sie auch?
Ja, doch. Ich denke schon. Ich weiß nicht, ob es 228 Millionen sein müssen. Es ist ja auch im Kleinen einfach diese Sorglosigkeit, die mit dem Geld teilweise kommt. Mir geht es zum Beispiel jetzt nach fast 10 Jahren in der Schweiz noch so, dass wenn das Wetter kalt wird und ich gehe zum Ticketautomaten und ziehe mir einfach ein Monatsticket, ohne nachzudenken, ist es am Ende des Monats, habe ich noch genug Geld oder sowas. Und ich kann das einfach machen. Ist für mich immer noch jetzt im 10. Jahr in der Schweiz ein wahnsinniges Glücksgefühl. Denn früher in Berlin war das einfach mit einem niedrigen Gehalt nicht drin. Und ich freue mich da immer noch drüber. Also ich denke, das ist auch ein bisschen relativ.
Sigmar Willi, Sie sagen, 50% sind genetisch, ob man ein glücklicher Mensch ist oder nicht.
Ja, also gut, das sage ja nicht ich, das sind wissenschaftliche Studien. Ja. Und es ist halt auch immer ein bisschen vereinfacht, wenn man so Sachen hört. Also das Glücksempfinden, der Unterschied im Glücksempfinden zwischen zwei verschiedenen Menschen lohnt sich zu wahrscheinlich ungefähr 50% aus der Prädisposition, also aus der genetischen Anlage, erklären.
Also da gibt es Sonnenschein und Miesepetrig.
Ja, Miesepetrig würde ich gar nicht sagen, weil das sind einfach Menschen, die sind ein bisschen mehr auf der melancholischen, feinfühligen Seite, auf der sensiblen Seite auf die Welt gekommen, mit ihrer Ausgangsposition. Also die anderen, die haben jetzt einfach ein schnelleres Empfinden für positive Affekte, also für positive Emotionen und Glücksmomente. Die gehen viel schneller rein, die spüren sie stärker und negative Gefühle haben sie einen besseren Schutzwall wie vielleicht die anderen. Und da gibt es natürlich einen ganzen Range und wir haben immer eine Normalverteilung in dem. Die meisten Menschen sind auch irgendwo in der Mittelposition drin, aber man kann schon Pech haben und man ist recht auf dieser melancholischen Seite auf die Welt. Und da muss man einfach ein bisschen mehr tun, dass man immer wieder ein bisschen auf den Nullpunkt zurückkommt, wo man auch sagt, da gäbe es so einen Punkt vom Wohlbefinden, der immer wieder drauf kommt, der eben genetisch angelegt ist.
Sind Sie so ein Blues-Baby gewesen, oder sind Sie eher ein Sonnenschein gewesen?
An dem bin ich immer noch am Umstudieren, was ich jetzt wirklich gesehen bin. Es ist halt ein bisschen so, wenn man auch ein bisschen schwierige Kindheit hat oder eine schwierige Sozialisierung, nicht so in Sicherheit aufgewachsen ist und mit Vertrauen aufgewachsen ist, dann kann man auch mit relativ optimistischer Grundprägung auf die Welt sein, muss sich halt dann doch als Kind vielmal durchkämpfen und dort sich Muster angewöhnen, wo dann die Kindheit klappt und vielleicht das Jugendliche später nicht mehr so dienlich sind. Dann kann man es nicht mehr so genau sagen, aber... Ja, ich bin glaub, schon ein bisschen mehr auf der feinfühligeren Seite auf die Welt. Ich habe mir aber Optimismus antrainiert, schon als kleiner Bub.
Okay, Heike Behrens, haben Sie es mitbekommen, die Wiegen, oder haben Sie es sich antrainiert?
Nein, ich glaube, ich habe es mitbekommen und war immer in der Lage, auch nach Schicksalsschlägen es wieder abzurufen. Das glaube ich schon. Bin ganz behütet aufgewachsen, ganz ideal. Also ich glaube, das ist einfach mitgekommen.
Wie definiert denn der Experte Glück? Was ist Glück, Sigmar Willi?
Oh, das ist eine Frage.
Sie haben jetzt nicht die ganze Stunde zu beantworten.
Wenn Sie mir irgendwo erkennen, nehmen wir da machst du ja, was ist denn Glück? Mhm. Und dann sage ich, oh Madonna, wie lange hast du Zeit? Oder wie lange habt ihr Zeit?
Kann man es auch in zwei Sätzen sagen?
Ja gut, also, es gibt schon ein paar so Hauptzutaten, wenn man kann seinem Glück etwas machen kann, nebst dem genetischen Sachen. Und die Lebensumstände, die häufig vorgegeben sind, oder, die sind auch sehr wichtig. Und der Lotto-Millionär muss jetzt mal in einem Lebensumstand nicht mehr viel studieren. Aber eben, da trägt auch nicht so viel bei. Am allerwichtigsten ist eigentlich, dass man möglichst viele positive Emotionen erlebt in seinem Leben und in seinem Alltag. Nicht die Intensität von dem, also das Hochzeitfeiern, das ist schön, oder? Aber es geht um die Menge, um die Häufigkeit von positiven Emotionen.
Und das kann man fördern. Heike Behrens hat gesagt, sie kann das wie abprüfen. Also gibt es das, dass man sich dann an glückliche Zeiten erinnert und das wieder kann wie abprüfen?
Ah, logisch. Ja, das kann man mit Erinnerungssymbolen machen, die berühmten Fotos auf dem Tisch. Das ist jetzt nur eine Möglichkeit, um viele positive Emotionen erleben, aber auch voll bei der Sache sein und sich bewusst sein, was man gerade tut und was das bedeutet. Also die berühmte Achtsamkeit, die sie braucht bei allen Genusshandlungen.
Ja.
Wenn man die Genusshandlungen einfach so macht und ohne groß studieren, Multitasking macht, dann...
Also das viele vor dem Fernseher essen.
Genau, zum Beispiel. Ja.
Sag mal, Willi, kann man dann Glück messen? Also es gibt ja kein Thermometer, wo ich mich ans Ohr hebe und irgendwie sage, 58,9, jetzt ist gut, oder? Glücklich.
Ja, natürlich. Es ist natürlich immer eine subjektive Einschätzung. Und es gibt sehr viele Messmöglichkeiten. Es gibt, mit positiver Psychologie kennt man über 100 Verfahren, um das Glück zu messen. Aber es sind meistens halt so Selbsteinschätzungen. Aber wenn man die halt mehrmals macht, dann kann man das sicher machen. Man kann eine Fremdbeurteilung noch einholen zu dem. Aber es gibt Skalen, die Psychologen entwickelt haben, die recht stringent sind und auch verhebend.
Jetzt habe ich noch eine solche Frage. Nachher gehen wir dann gerade zu Ihrem Leben. Muss man auch immer wieder mal unglücklich sein, um zu wissen, wie sich Glück anfühlt?
Das ist eine grosse Frage und das ist eine sehr, sehr eine wichtige Frage in der heutigen Zeit. Man nennt das die Akzeptanz der Polaritäten im Leben. Und das ist eigentlich die höchste Lebenskunst, die man haben kann. Also wenn man in der Lage ist, zu akzeptieren, dass zu Erfolg ein Misserfolg gehört, dass zu gesund krank gehört, dass zu Gewissheit der Zweifel gehört, dass zu Leben der Tod gehört, dann hat man das Glück der Fülle erreicht, wie so der Philosoph in der Schweiz sagt. Das ist eigentlich das Höchste, wo man haben kann, weil man hat keinen Maßstab fürs Glück, wenn man immer nur das Gute erlebt und das Gute nimmt ab in der Wertigkeit, wenn man in zwischendurch ja wieder einmal eine schwierigere Zeit hat oder einen Missstand mitkriegt. Jetzt sage ich nicht, man soll das suchen, weil es kommt von allein. Das Leben bietet einem da immer wieder viel Gelegenheit zu dem Üben, dass man Polaritäten lernt akzeptieren. Jetzt leben wir gerade in so einer Zeit, wo wir mit dem besonders konfrontiert sind. Mhm.
Das ist persönlich mit der Opernsouflöse Heike Behrens und dem Glücksexperten und Hochschuldozent Sigmar Willi. Heike Behrens, Sie sind Opernsouflöse. Sie hocken also in so einem kleinen, engen Kabinli unter dem Bühnenrand und haben mir gesagt, aus Sicht der Sänger und Sängerinnen wirken Sie so ein wie eine Verkehrspolizistin. Warum das?
Im Gegensatz zum Schauspiel ist bei der Oper, das ist eigentlich ein ganz anderer Beruf. Wir warten nicht auf Fehler oder helfen, wenn es einen Hänger gibt. Wir sind da, das zu vermeiden, dass das passiert. Denn spielen ja so viele Faktoren mit ein, mit dem Orchester. Da sitzen mitunter 70, 80 Leute. Die können nicht einfach auf einen Sänger warten. Oder wenn der einen Satz auslässt, dann passt es einfach nicht mehr. Und das sind ja manchmal Zehntel Sekunden, dass so viele Stimmen aufeinander passen müssen. Und da braucht es schon manchmal ein bisschen zusätzliche Hilfe in sehr komplexen Stücken.
Also Sie geben Einsätze? Sie
ich gebe die Einsätze.
Dirigieren den Takt mit?
Ja, manchmal schlägt man auch, je nachdem, was für ein Dirigent ist. Es gibt Dirigenten, die gucken gar nicht auf die Bühne oder es ist sehr diffus. Und dann sind Sänger einfach froh, wenn eine klare Ansage oder Anzeige gibt, wo man gerade ist.
Sie müssen den Dirigent im Auge behalten. Also Sie müssen ein Auge auf die Partitur, auf den Text und Pausen und alles. Und Sie müssen auch noch die Sänger und Sängerinnen im Auge behalten. Ja, was machen die da vorne? Sie müssten drei Augen haben.
Ja, das ist eigentlich muss man das dritte Auge haben. Das ist gut, wenn man das kann. Aber man muss sich natürlich gut vorbereiten. Und das dritte Auge ist eigentlich für uns die Hilfe, die Proben. Wir proben ja viel zusammen. Und dann lernt man sich gut kennen, man weiß, wie ein Sänger reagiert. Oder jetzt mit viel Erfahrung weiß man auch, hoppala, nach schwierigen Arien lässt die Konzentration nach oder in Strophen. Und ich habe einfach das Glück, dass ich viel Empathie habe und Bewunderung und Respekt für Sänger. Und dadurch fällt es mir sehr leicht, auch darauf einzugehen, was gebraucht wird in dem Moment. Es gibt Sänger, die werden wahnsinnig nervös in Vorstellungen, andere in den Proben. Manche sind besser zuzuhören, während sie singen. Manche brauchen mehr optische Zeichen. Und das gilt es in den Proben rauszufinden, damit es in der Vorstellung dann gut läuft. Manche brauchen auch nur ein Lächeln. Bei manchen sagen, ich brauche keinen Text und Nick, aber gib mir ab und zu ein bisschen Feedback. Denn man ist ja die nächste Person an den Sängern.
Also Sie sind ganz vorne am Bühnenrand?
Ganz vorne. Der Dirigent ist noch mal fünf, je nachdem wie groß das Opernhaus ist, bis zu 10 Metern weg. Im Bayreuther Festspielhaus braucht man Feldstecher, um den Dirigenten zu sehen. Und das ist für Sänger oft schwierig.
Aber die Sänger sehen von Ihnen eigentlich gerade so,
ja.
So viel, oder?
Ja.
Das ist so ein Schlitz, wo Sie rausschauen und richtig Bühne schauen. Müssen Sie dann immer den Anfängerinnen und Anfängern helfen? Oder gibt es auch Stars, die mal wirklich das Zeug mitkriegen?
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist natürlich, im Grunde sind wir nicht dazu da, Sängern zu helfen, weil die zu faul sind, ihren Text zu lernen. Das ist gar nicht das Problem.
Aber kann schon mal
aber
das Problem sein.
Es gibt auch faule Sänger. Es gibt auch Sänger, die unglaublich begabt sind, aber wunderschöne Stimmen haben, aber Probleme haben, das zu verbinden, jetzt auch noch zu spielen, Regie oder zu zählen. Es sind ja so viele Sachen, die gleichzeitig gemacht werden müssen. Ich sage immer, die Sänger haben die allerschwierigsten Bedingungen und werden am harschesten beurteilt. Denn sie sind ihr eigenes Instrument. Sie müssen in einer anderen Sprache meistens singen. möglich, wie es heutzutage oft ist, eine Regie machen, die gar nichts mit dem zu tun hat, was sie gerade singen, haben Kostüme an, die vielleicht unbequem sind, Licht, und sie sind die Einzigen, die keine Noten haben. Jeder hat Noten. Der Dirigent hat Noten, ich habe meine Noten, wir können immer nachgucken. Und ein Sänger ist einfach ganz alleine. Und deswegen ja, ist es einfach gut, dass es uns gibt.
Jetzt haben Sie gesagt, die müssen alle Sprachen können. Es gibt Opern auf Russisch, auf Tschechisch, Englisch, Italienisch, was weiß ich. Könnten Sie das alles?
Ja, ich habe das phonetisch gelernt. Das muss ich natürlich schon so anhören, wie es dann später gesungen wird, ja.
Also heisst, aber Sie könnten jetzt auf russische Pizza bestellen? In Moskau? Können Sie die Sprache?
Oder die Sprache Russisch nur jetzt nicht. Italienisch und Englisch und solche Sachen. Aber ich kann es so aussprechen, dass es einfach. Mir ist es einmal passiert, dass ich. Da kam ein Gast und die Probe lief schon und ich habe einfach souffliert in Tschechisch. Der mich dann Tschechisch irgendwas gefragt hat. Ich sage, das geht nicht. Es hört sich gut an, aber ich spreche es nicht fließend. Nein. Wir müssen ja auch immer. Die Musik nimmt ja 80% ein, die wir lernen müssen, nicht der Text. Das ist ja viel komplexer noch.
Sigmar Willi, Heike Behrens hockt da also in ihrem Kabäuschen. Ist extrem eng, oder? Ist eine Besenkammer.
Das kommt aufs Opernhaus an. Aber hier ist die Bühne ist klein, da kann man natürlich nicht so einen riesen Kasten reinbauen. Aha. Es ist so ein Quadratmeter, ja.
Und sie kommt von den Sänger, Sängerinnen Feedback über, aber das Publikum weiß nicht, was sie die ganze Zeit leisten.
Im Idealfall.
Im Idealfall.
Manchmal hört man es dann schon.
Jetzt muss ich doch noch mal fragen. Das muss doch unglücklich machen, oder? Man gibt alles und niemand klatscht und weiss, was man da gleicht.
Nein, überhaupt nicht. Heike Behrens hat ja das Glück, dass sie an ihrem Arbeitsplatz so konzentriert muss sein und eigentlich immer wieder Neues erlebt, dass sie sich sehr wirksam fühlt. Und sie wird in dieser Tätigkeit, wenn sie es richtig verstanden, ist sie total im Flow. Also sie vergisst die Zeit. Ja. Nicht die Einsätze natürlich, aber sie vergisst völlig die Zeit, geht auf in dieser Aufgabe. Und das ist zum Beispiel auch einer der Hauptglücklichmacher. Man nennt das Belohnungshandlungen. Wenn man das, sollte man möglichst viel am Arbeitsplatz einsetzen können. Und dann die vielen Flows der Tag durch, da hat man nicht unmittelbar positive Emotionen. Aber im Nachhinein hat man so eine gute Zufriedenheit und ein Genugtuungsgefühl, das dann kommt. Und dadurch fühlt sie sich auch sehr wirksam. Sie kann den Leuten helfen und sie hat zusätzlich noch die Sinnfrage, oder, wo sie sich geben kann. Sie hilft diesen Menschen auf der Bühne, kommt dort das Feedback über. Wenn sie jetzt mit einem verminderten Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen auf die Welt gekommen wäre oder das überkommen hat, über die Lebensgeschichte, dann wäre es ein bisschen schwieriger für sie, weil dann würde sie mehr Applaus von außen brauchen.
Ja.
Und dann nachher ins Publikum überall erzählen, was sie macht und wie wichtig das ist. Und dann wir ein auf die Schulter klopfen. Und so. Aber so habe ich sie jetzt nicht wahrgenommen.
Ja, nee, dann wäre ich an der falschen Stelle. Dann...
Das ist ein cooler Job. Also so fühle ich mich auch, wenn ich Referate halte oder in Workshops oder wenn ich unterrichte. Voll konzentriert, voll bei der Sache. Oder wie Sie jetzt, Frau Lager, auch. Das macht glücklich und man verwechselt halt Glück immer mit so der positiven Emotion. Ja, juppi, hui, wir lachen, dann jetzt immer einen Witz erzählt oder so. Oder etwas. Und das ist halt eine Art von Emotion. Und es gibt einen Haufen andere. Und Zufriedenheit, das Wohlbefinden hat eine riesige Palette von Sachen, die einem gut tun.
Jetzt haben aber gerade Sie nicht so ein glückliches Händchen gehabt, beruflich, wo Sie sich selbstständig gemacht haben, mit diesen Referaten, dem Coaching und so weiter.
Ja.
Das war vor anderthalb Jahren. Und dann ist vor einem Jahr Corona gekommen. Dann war das Geschäftsmodell mehr oder weniger an die Wand gefahren, oder?
Ja, das ist ja so. Das ist vor einem, auf den anderen Tag sind alle Referat-Workshops abgesagt worden. Und im ersten Lockdown hat man es noch nicht online können machen, ist die Erfahrung noch nicht so da gewesen. Dort hatte ich aber Glück, wir haben ein Haus gebaut im Oberland und dann konnte ich dort recht viel vorbeigehen und ein bisschen schauen und ein bisschen dem Gärtner helfen und weiss nicht was. Und dann bin ich am Schluss wie ein Handwerker geworden, also meine Käppli-Zeit. Und schönen Hunger und wieder so Zeug essen, wo man sich sonst nicht gönnt. Ich war dann irgendwo der Einzige, fast auf der Autobahn, weil einfach zum Haus. Und wir sind den ersten gut überstanden, aber der zweite hat mich dann voll verwünscht.
Und jetzt ist das Haus fertig?
Ja.
Jedes Pflänzchen am richtigen Ort, weil sie viel Zeit
haben. Ja, geht jetzt schon noch ein bisschen, ja.
Heike Behrens, Sie haben einen ganz eigenen Weg gefunden, sich in diesem Lockdown zu beschäftigen. Sie haben insgesamt 3'000 Masken genäht. Was haben Sie denn mit denen gemacht? Ist das ein Business gewesen, oder?
Ja, nein, nicht wirklich am Anfang. Es fing eigentlich an, wieder um zu helfen. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen ein Helfersyndrom. Und auch sich zu beschäftigen. Ich bin, weiß noch, beim ersten Lockdown direkt aus einer anstrengenden Produktion Arabella gekommen, wo wir also 6 Wochen mit einer wunderbaren Sängerin geprobt haben, die krank wurde zur Premiere. Wir hatten 4 Vorstellungen mit 3 verschiedenen Hauptdarstellerinnen dann in dieser Titelpartie und haben Tag und Nacht immer wieder aufs Neue geprobt. Und am Tag nach einer Vorstellung kam dieser Lockdown. Und dann runterzukommen von dieser vielen Arbeit ist oft schwer. Mhm. Und dachte ich, oh Gott, was mache ich jetzt? Weil das für uns am Opernhaus war einfach zu. Mhm. Und dachte ich, dann hole ich meine Nähmaschine raus, wie ich das sonst auch mache, und habe ein paar Sachen produziert. Und dann rief mich eine Freundin aus London und sagte, ach, hier gibt es überhaupt keine Masken. Und sowas kannst du doch machen. Und dachte ich, ja, ich probiere mal. Habe meine Stoffreste raus und habe so angefangen aus Spaß und habe die natürlich bunt gemacht. Irgendwie, was ich halt so da hatte, es war ja alles zu. Im ersten Lockdown hat er das ja ganz schön erwischt. Und die Freunde waren begeistert. Dann habe ich das aus Spaß auf Facebook gepostet. Und dann kamen natürlich viele Freunde, Bekannte. Wir können keine Masken kaufen. Freunde aus Österreich riefen mich an. Ich arbeite im Krankenhaus. Wir haben einfach keine mehr. Kannst du uns welche machen? Ja, ich habe ja Zeit. Und so hat es angefangen. Und
Sie haben ein Duschgeschäft gemacht?
Ja, ich habe gesagt, also ich kann doch da kein Geld nehmen. Das macht man doch nicht in so einer Pandemie. Da darf man doch kein Geld verdienen. Und es sind Stoffreste. Und ich war froh um diesen Tagesablauf, den ich dadurch hatte. Und dann rief natürlich Kollegen an. Und man durfte sich ja nicht treffen. Also ich sagte, ich lege dir was in den Milchkasten und lässt mir halt was da. Aber kein Geld. So war das ausgemacht und das wurde ein solches Tauschgeschäft, dass ich schon gesagt habe, also wenn mal wirklich Krieg ist, ich kann überleben. Ich hatte was in diesem Milchkasten, alles war, das war unglaublich.
Was ist am meisten drin?
Jeder. Es war unheimlich viel, darf ich das sagen, Sprüngli drin.
Ja.
Das war herrlich. Und natürlich viel Wein. Es waren viele Lebensmittel, aber ganz unterschiedlich. Ich habe gesagt, jeder hat ja irgendwas zu geben. Dann war es im Frühjahr viele selbstgemachte Marmeladen. Ganze Butterzöpfe waren drin. Es war ein herrliches Parfum drin. Also es gab alles. Bücher. Andere Leute hatten Stoffreste und sagten, du, können wir tauschen? Ich habe noch so viel Stoff. Machst du mir ein paar Masken dafür? Es gab nichts, was es nicht gab. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig schön. Viel selbstgemachte Sachen auch. Jeder kocht ja was ein. Und eine Freundin hat eine Schwester auf einem Biobauernhof. Also ich hatte jede Woche eine Gemüsetüte, Apfelsaft. Manche Leute haben Blumen im Garten und ich hatte wunderschöne Sträuße in der ganzen Zeit. Also das war herrlich.
Mhm. Und es tönt auch noch einmal sehr
erfolgreich. Also ein bisschen von Schock, ich kann nicht allein essen.
Ja, ich habe wirklich dadurch auch so ein wahnsinnig schönes Verhältnis mit meinen Nachbarn gehabt. Ich sage, ich habe jetzt umgerechnet fast 1,5 Kilo Schocki zu Hause. Ich sage, darf ich euch bitte was
Neue
runterbringen?
Neue Schocki-Währung.
Ja, und es wurde dann halt auch weitergetauscht. Und das hat einen unheimlichen Spaß gemacht.
Mhm. Und hat Sie beschäftigt, Colton?
Und es hat mich beschäftigt, das war wirklich gut, ja.
Was sagt denn der Betriebswirtschaftler, wo Sie ja auch sind? Sie sind ja eigentlich der Wirtschaftsmensch, zu so Tauschgeschäft und Glück.
Ja, ich finde das super, wirklich ganz toll. Und vor allem mit dem Hintergedanken, ich will ja eigentlich kein Geld dafür haben. Man weiss aus der Glücksforschung, wenn man Leute beschenkt oder den Leuten etwas Gutes tut, löst das noch fast mehr positive Emotionen bei denen aus, die schenken, wie bei den Beschenkten. Und so damit tut man sich eigentlich selber einen Gefallen, wenn man ein grosszügiger Mensch ist und ein Mensch ist, der anderen Menschen helfen möchte. Wenn man in der Lage ist, zum helfen und nicht einfach aus irgendwelchen anderen Gründen helfen oder ein Helfensyndrom hat, das ist wieder eine andere Geschichte.
Ja. Weil wir mit Ihnen jetzt immer über Ihre Rollen als Glücksexperte reden. Und ich habe es jetzt schon zweimal ein bisschen angesprochen. Sie sind eigentlich Betriebswirtschaftler. Also ja. Streng genommen jemand, der rechnet bis hinter 5 Stellen nach dem Komma genau.
Ja, ich war eher der, der auf der Marketingseite, auf der strategischen Seite daheim war. Ich habe zwar schon an der Uni St. Gallen die Rechnungswesenseite studiert. Und das war ein guter Backbone, den ich dann hatte in dieser Wirtschaft draussen. Aber ja, ich habe mich viel mit strategischer Planung beschäftigt. Aber ich bin dann relativ schnell ins Hochschulumfeld gekommen, nachdem ich die ersten paar Jahre den Hardcore-Wirtschaft erlebt habe, der Wirtschaftsförderung während der Rezession anfangs 90. Und dort habe ich so viel gelernt. Ich konnte es dann gut weitergeben, den Studierenden. Aber ich bin eigentlich schon voll in die Wirtschaft hineinwählen. Aber als ich mal von der Auslandsreise zurückgekommen bin, hat mich mein Sohn gefremdet an der Tür, hat mich nicht mehr gekannt. Ich war so viel unterwegs in dieser Wirtschaftsförderung, dass meine damalige Frau gesagt hat, entweder wechselst du den Job oder sonst kannst du eine andere Familie suchen. Ich war wirklich immer klar, unterwegs dort. Und das ist so ein Klassiker, wenn man so schön sagt. Und das ist dann habe ich mich umgeschaut, was es denn sonst noch gäbe und wo man ein bisschen mehr daheim ist. Mhm.
Heike Behrens, Sie sind vom Werdegang her ursprünglich Schneiderin.
Ja.
Mit Lieb und Seele.
Ja, ich habe eigentlich, bevor ich die Lehre noch gemacht habe, so ein Erlebnis gehabt. Ich musste, um diese Schneiderlehre überhaupt anzutreten, eine Nähmaschine haben und ein kleines Auto, um zu dieser Lehrstelle zu kommen, und musste 6, 8 Wochen, ich weiß es nicht mehr, in einer Fabrik schaffen, um das Geld dafür zu haben. Denn meine Mutter hätte das nicht leisten können, und habe dann also 10, 12 Stunden am Tag in einer Armaturenfabrik am Fließband in der Galvanik, also richtig so einen Knochenjob gemacht, um dieses Geld möglichst schnell zusammenzubekommen, und habe wirklich schon nach einigen Tagen überlegt, nee, du kriegst jetzt zwar gut Geld zusammen, und weil ich gar nicht wusste, was will ich überhaupt wirklich machen. Ich war mir nicht so sicher, auch nicht mit dieser Schneiderlehre. Das war eigentlich eher zweite Wahl. Und hat gedacht, nein, du willst was machen, was dir Spaß macht, den ganzen Tag. Du bist nicht jemand, der nur für Geld und den Feierabend den ganzen Tag sich beschäftigen möchte. Und da bin ich heute noch froh, und das rufe ich auch ab, wenn ich nicht mehr glücklich bin mit meiner Arbeit. So bin ich dann auch zu dieser Schneiderlehre gekommen, die auch zweite Wahl war. Ich wollte eigentlich Dekorateur werden und habe es trotzdem gemacht und habe es dann auch angenommen. Mhm. Und dachte ich, okay, das ist doch schön. Und
wie sind Sie dann in die Oper gekommen?
Ja, auch wieder zufällig, muss ich sagen. Ich wollte nicht... Ich dachte, das Schneidern ist schon schön, aber nicht aufregend. Und jetzt nicht, dachte ich, das möchte ich nicht 50 Jahre in einem kleinen Atelier machen und Faltenröcke ändern. Also es sollte schon ein bisschen aufregender sein. Und dann dachte ich, ach Mensch, Theaterschneiderin. Und wollte Gewandmeisterin werden, das heißt historische Schnitte entwickeln, irgendwas. Und dafür brauchte man Theatererfahrung. Und habe dann durch eine Bekannte einen Praktikumsplatz bekommen in Hamburg in der Oper, in der Staatsoper. Und da bin ich das erste Mal mit Oper überhaupt in Berührung gekommen.
Also Sie waren nicht Fan? Nein. Sie haben nicht schon alles auswendig mitsingen?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte zwar so eine musikalische Früherziehung und war auch sehr musikalisch als Kind, aber das ging irgendwie nicht weiter, weil es auch sehr kostenintensiv war, jetzt ein Klavier anzuschaffen oder sonst was. Und ich habe auch viel Sport gemacht, und niemand bei uns war jetzt Wunder wie musikalisch oder dachte, müsste das fördern. Und aber als ich dann halt da gearbeitet habe und es hieß, ne, du kannst abends Karten haben, dachte ich, dann gehst du mal in die Oper. Und dachte ich, ach, das ist schön.
Es gibt eine Oper, wo so ihre musikalische Erweckung
war. Ja, das war dann im nächsten Jahr Praktikum in Düsseldorf. Da bin ich in der Kostümmalerei gelandet, wo man also Kostüme bearbeitet, auf alt macht. Und das heißt, man muss in den Endproben, wo man die Kostüme in der Beleuchtung auf der Bühne sieht, muss man halt im Zuschauerraum sitzen. Und ich erinnere mich noch, dass alle gesagt haben, oh Gott, heute ist Walküre, das dauert 5 Stunden. Oh, und dieser Wagner. Und oh Gott, du Arme, jetzt musst du die Probe absitzen. Und ich habe mich da reingesetzt. Und es hat wie einen Knall getan. Ich war wie angefixt. Ich denke, was ist das für Musik? Und was sind das für tolle Frauen? Große, starke, kräftige Frauen. Brünnhilde, Walküren. Wo ich dachte, das hat seine Daseinsberechtigung. Weil ich war immer so groß, immer die Größte. Und ich wollte immer klein und zierlich sein. Denke ich, nee, oh, das ist toll. Und ich war wirklich, ich kann wirklich sagen, wie angefixt. Ich bin in jede Vorstellung gegangen, in jede Probe, die ich konnte. Und es hat mich fast zerrissen. Ich bin mal fast ohnmächtig geworden in der Götterdämmerung vom Zuhören. Mhm. Also es war einfach so schön.
Irgendwie muss es bei Ihnen auch so einen Erwachungsmoment gegeben haben, Sigmar Willi. Weil Sie haben mir gesagt, Sie seien eigentlich ein typisches Kind so von den 80er Jahren, von dieser No-Future-Generation. Also es hat so eine Phase in Ihrem Leben, wo so ein bisschen, was soll das Ganze eigentlich, und wo man ein bisschen im Dunkeln gelebt hat.
Ja, das ist meine Kantizeit, die hat sich so entwickelt in die Richtung. Und ich würde jetzt nicht sagen, ein Erweckungsmoment, sondern einfach jetzt im Nachhinein ist es wahrscheinlich ein glücklicher Zufall gewesen. Da war der Bezirksschulratspräsident bei meinen Eltern auf dem Bauernhof. Und wahrscheinlich hat meine jüngste Schwester wieder irgendwas ausgefressen gehabt. Dann hat er mich beiläufig so gefragt, und was ist denn der, was macht denn der da? Und hat er für mich gezeigt und dann gesagt, ja, der macht Kanti und ist jetzt dann fertig mit der Matur. Und dann, aha, was tut er nachher? Dann hat er in der dritten Person einzahlen mit mir geredet und ich habe ja, keine Ahnung. Interessiert mich eigentlich nichts. Ich mache mal nichts eine Weile lang und schaue, was mit mir passiert. Ich sehe nicht so viel Sinn. In allem, ich habe es wahrscheinlich nicht so gesagt. Aber er hat dann gefragt, einfach wie den Noten. Und dann hat er mal gesagt, nein, der muss an die HSG. Oder das ist der Bezirksschulpräsident, eine alte Schule, der muss an die HSG. Und so wie der da steht und aussieht, der ist ein Offizier. Und dann hat er mich einfach an die HSG angemeldet. Und ich habe gedacht, ja, schau, da kümmert sich mal einer um mich. Und dann hat das einfach mit mir geschehen lassen. Und bin so an die Schule gekommen. Und ich habe nicht gedacht, dass das jetzt meine Berufung ist. Ich habe nichts anderes Kind, Wirtschaft in der Matur gemacht, weil alles andere hat mich auch nicht interessiert. Ich bin ein bisschen so ins Leben hineingefloatet. Und der HSG, ich denke, ja, ich würde ihn eh wieder auf, weil 50% Durchfallquote, das schaffe ich eh nicht. Und dann bin ich so früh Vater geworden, aber die Prüfungen waren auf dem gut. Und dann bin ich so langsam in die Wirtschaft hineingekommen und das hat mich dann auch angefangen wirklich interessieren. Hat mir mit dem HSG-Diplom stolz mal einfach alle Türen offen gehabt.
Sie haben gesagt, er war daheim bei Ihnen auf dem Bauernhof. Also Sie sind ein Bauernbub. Ist das so eine glückliche Kindheit zwischen Tierli und Natur und?
Es hat sicher viele glückliche Momente gegeben, wenn Sie Tierli ansprechen, zum Beispiel Kälblisäugen oder Kälbli an einen Zug gewöhnen oder wenn Sie zuerst mal wieder hin können. Nach einem langen Winter für rausgehen, wie die Boxsprünge machen und die Freude, die ich hatte in all dem. Oder auf die Alp gehen mit einem kleinen Traktor, ganz Familie drauf. Oder am schönsten ist es so Wimmeln. Also das ist Traubenernte ist Wimmeln. Und dort hat es einmal so auf freiem Feld so Sachen gegeben, die man sonst nie hatte. Also Wienerli oder Bombschips oder einmal ein Süßgetränk oder so. Da hat es sicher viel so einzelne glückliche Momente, aber ich bin einfach mit meiner Charakteristik, mit meinen Anlagen, bin ich ein bisschen am falschen Ort gewesen, in dieser kleinbürgerlichen Welt, in dieser rauchen Welt. Die Eltern, die auch eine schwierige Jugend hatten, ein schwieriges Leben geführt haben, wenig Ahnung, Erfahrung im Umgang mit sensiblen Personen. Und so habe ich doch sehr früh mich in mich selber zurückgezogen und mir eine eigene Welt aufgebaut, um das Ganze irgendwie gut, irgendwie heil zu überstehen. Und da, ich habe ja vorher gesagt, ich habe schon früh angefangen mit Optimismus-Training. Wenn ich in der Nacht nicht schlafen konnte, habe ich mir dann mein Lieblingsessen vorgestellt. Können Sie mal raten, was das war?
Was war es?
Ein Bullenschinkel. Schön angebrötelt. Oder dann irgendwann das schönste Mädchen in der Klasse. Das hat mich immer beruhigt, obwohl ich mich noch nie getraut hätte, das anzusprechen. Aber es hat dann so die Hoffnung in die Zukunft. Und ich weiss noch, schon mit 8 Jahren habe ich mir immer vorgestellt, was ich mit 20 mache. So mit dem Helikopter rumfliegen und die Welt von oben anschauen. Und so. Und das hat sich dann immer weiter verlagert. Und ist also auch in der Pubertät. Und das Muster haben wir irgendwann müssen noch ein bisschen abgewöhnen. Mhm. Aber das hilft auch jetzt noch in schwierigen Zeiten.
Sich einfach wegträumen.
Ja, wegträumen. Und ich stelle mir eine andere Zukunft vor, wo wieder gut ist oder heil ist oder etwas Schlimmes passiert ist, dass das geflickt ist. Und wie sieht die Welt dann wieder aus? Und versuche möglichst dort einzutauchen. Das war so mein Schutz in der Kindheit.
Heike Behrens, Sie haben eine schöne Kindheit gehabt, haben Sie gesagt, bis zu einem bestimmten Moment.
Ja, also bei mir war, also das weiß ich jetzt, aber als Kind ist mir das nicht aufgefallen, dass es eigentlich ideal ist. Es ist mir aufgefallen, als mein Vater starb durch einen Unfall, ganz überraschend, mit einem Fallschirmabsturz. Und da bin ich irgendwie, wie man vielleicht sagt, das ist natürlich ein schwerer Schock, aufgewacht. Und mir ist erst danach durch diesen Verlust klar geworden, wie besonders das war, was ich hatte zu Hause. Mir ist aufgefallen bei Freunden, die Eltern streiten sich. Da funktioniert gar nichts richtig. Die Kinder durften nicht so richtig, wurden nicht gefördert oder wurden nicht so viel mitgenommen, wie meine Eltern das gemacht haben. Oder so ganz banal. Mama und Papa haben sich lieb und halten zusammen. Und da habe ich gesehen, Mensch, das... Und natürlich war ich zornig als Kind und habe gesagt, wieso ausgerechnet mein Vater? Bei uns war doch alles gut. Das empfand ich ungerecht, habe mich sehr zurückgezogen. Aber jetzt im Endeffekt, wenn ich das auch vergleiche, bin ich natürlich wahnsinnig dankbar für diese 13 Jahre, die ich hatte. Denn auch mit dem Glück, ich möchte mich lieber dadurch prägen, durch die schönen Erinnerungen, als durch den Verlust meines Vaters. Wenn ich mich darüber immer nur definiere, was ich nicht habe oder wie schwer ich es hatte, ich glaube, das geht nicht gut. Und das hatte ich schon unbewusst direkt danach, nach diesem Unfall. Ich bin natürlich in der Schule abgesackt und mich sehr zurückgezogen. Meine Schwester war voll Teenager. Und ich dachte, nee, jetzt du nicht auch noch. Meine Mutter hatte es natürlich schwer. Mein Vater war ihre große Liebe. Es war ein Riesenverlust. Und ich erinnere mich noch, dass eine Englischlehrerin anrief bei uns zu Hause, mit der ich immer ein bisschen Schwierigkeiten hatte und auf einmal wahnsinnig freundlich mit meiner Mutter war und ach, das arme Kind und der Verlust und leider muss ich ihr eine 5 geben in Englisch. Und ich weiß noch, wie unglaublich zornig ich war, dass ich sage, wieso ruft die jetzt an, wir schreiben nur Nacherzählungen und die ist immer garstig zu mir und jetzt bin ich auf einmal das arme Kind, daran liegt es nicht, ich habe schlechte Noten geschrieben, daran liegt es nicht, ich wollte das einfach nicht und war sehr, sehr wütend darüber und habe gesagt, dann gehe ich lieber von der Schule und gehe vom Gymnasium auf die Realschule, mache eine Nachprüfung, wo dann rauskam, dass ich sehr sprachbegabt war und im Englisch eine glatte 1 geschrieben habe und also weitermachen konnte. Und ich wollte mich nicht darüber definieren lassen, nie.
Mhm. Ihr Vater war Berufsmilitär, das war also ein Arbeitsunfall, der Fallschirmabsturz. Hat Sie das prägt bis heute, der Verlust vom Vater?
Ja, absolut. Ich habe eigentlich, also wenn man jetzt reflektiert mit 53, das weiß man natürlich nicht mit 30 oder 25 oder 40 auch noch nicht. Ich habe, dieser Verlust war so extrem. Ich glaube, ich habe insgeheim mein Leben lang trainiert, insbesondere danach alleine zurechtzukommen, um so einen Verlust nie mehr erleiden zu müssen, muss ich ganz ehrlich sagen, die Kontrolle ein bisschen zu behalten. Das heißt jetzt nicht, dass ich niemanden in meinem Leben haben will. Ich habe Beziehungen gehabt, sehr kurz immer nur, aber die meiste Zeit bin ich doch alleine geblieben. Und ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen. Auch, dass meine Eltern mir eine ideale Beziehung vorgelebt haben. Und alles, was da nicht stimmt, das interessiert mich dann einfach auch nicht. Ich hatte auch viel mit mir zu tun. Ich habe es nicht weggestoßen, aber ich habe es auch nicht irgendwie nie vermisst. Mhm. Und ja, ich denke schon, dass einen das prägt bis ins Leben. Man, wie Sie sagen, also man gewöhnt sich so Verhaltensmuster, bestimmte Sachen an. Und die sind einfach so. Aber sie machen mich nicht unglücklich.
Also die Verlustängste haben meine Kinder auch alle gehabt, die sie jetzt gerade schildern, wo sie ihre Mutter verloren haben. Und
da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das muss man vielleicht sagen. Das war wirklich ein schwerer Einschnitt in ihrem Leben, Sigmar Willi. Sie haben 4 Kinder. Und wo die Kinder noch, ich glaube, so zwischen 9 und 15 oder so waren, ist ihre Frau gestorben.
Ja, also zwischen 7 und 15, aber sie war ja vorher krank gewesen, und dort sind schon Jahre vorher oder so, haben sie eigentlich keine Mutter mehr gehabt. Richtig. Und die grosse Aufgabe von mir am Anfang war, einmal zuerst ihnen das Schuldgefühl, dass irgendein Kind sich immer die Schuld, wenn bei den Eltern etwas nicht stimmt. Mhm. Das ist eine Bescheidung, den ganzen Tag eine grosse Tragik, wo das passiert. Man muss sich ein bisschen bewusst sein und immer versuchen, das zu nehmen und dass sie nichts dafür können. Und wenn sie mal der Mutter da am Tag gesagt haben oder böse waren, sie sind etwas gestohlen haben, dann kommt dann alles. Und wegen dem, oder je jünger, desto eher ist irrational. Und dann könnte ich einfach Verlustängste. Und das war am Anfang noch ganz offensichtlich. Da haben sie nicht mehr wollen, dass ich fliege. Und in meinem damaligen Job, also habe ich Internationalisation aufgebaut an der Hochschule, wie viel unterwegs. Ich bin 2 oder 3 Jahre nicht mehr geflogen, einfach rein. Zu lieb, weil sie eine Wahnsinnsangst kam mir. Ich habe immer Bilder zeichnen. Und vielmal ist auch ein Grabstein am Anfang, wo ich dort war, bei den Friedhöfen und so Sachen. Ich musste einfach eine Sicherheit geben. Ja. Und die Verlustängste waren ganz schwierig, wo es um ihre Beziehung gegangen ist. Also die ersten Verliebtheiten und Sachen. Es hat bei keinem ist irgendwie hat's gut geklappt am Anfang. Und ich habe mit jedem Kind irgendwie in anderen Formen dann das anfangen zu thematisieren oder versucht, auf anderen Wegen ihnen zu helfen, dass sie daran glauben, da Beziehungen, aber es sind ein paar. Wenn man Beziehungen überhaupt sagen kann, aber es ist halt so, oder? Es sind ein paar gebrauchte Schwierigkeiten gehabt, was passt denn genau zu mir? Und hat sich nicht recht können einlassen. Ja, Gott sei Dank sind jetzt alle in guten Händen. Da bin ich wahnsinnig froh.
Und Sie sind alleinerziehende. Sie sind alleinerziehende, berufstätige Vater gewesen, mit 4 Kindern.
Ja.
Und das hat einen Preis gehabt. Das hat irgendwann haben Sie das auch nicht mehr mögen so prestieren, oder? Sie haben einen Zusammenbruch gehabt nach ein paar Jahren.
Ja, das hat sich halt aufgestaut über viele Jahre. Es ist, ich habe halt immer ein bisschen am Limit gelebt und über der Überholspur. Jüngster Professor der Fachschule und ein anderem Studium schnell durch. Müssen die Familie ernähren, schon mit 21. So, und immer unter Druck gewesen, immer ein bisschen so Existenzsorgen wegen Geld natürlich. Und eben der Leistungsdruck, der ist auch aus der Kindheit gekommen. Das und dann nachher natürlich so ein Schicksalsschlag. Aber ich dachte, das schaffe ich schon. Ich habe immer das Gefühl, ich schaffe alles in meinem Leben. Aber dort war die grosse Schwierigkeit nachher, ist eigentlich gewesen, eine neue Frau in mein Leben zu bringen, die ins Familiensystem passt. Und dort hatte ich keine Erfahrung in dem Ganzen. Mit Frau eigentlich viel zu wenig Erfahrung, die passt zu mir. Und,
Sie haben quasi Ihre erste Liebe geheiratet, oder?
Ja, genau. Ja. Und das hat eigentlich schon gut gepasst. So weit, aber das weiß man auch erst im Nachhinein, wie gut das passt hat. Oder? Jetzt mit viel mehr Beziehungserfahrung, wie mir eigentlich total gut zusammenpasst. Wie er schon vorher gewusst hat. Aber egal. Und dann ist halt auch dort ein System, ich habe das System völlig überfordert. Ich habe die junge Frau völlig überfordert. Ich habe meine Kinder überfordert. Ich habe mich überfordert in dem. Das habe ich 2-3 Mal geboten und nachher. Man hat immer so einen Zimmerbruch oder eine Schöpfungsdepression. Man kommt immer vom Beruf, aber es kommt vielmals von anderen Lebensbereichen, die in Disbalance sind. Und dann geht alles irgendwie in Disbalance und irgendwann geht dann die Luft aus. Und dann weiss man schlussendlich gar nicht mehr, was es genau war. Für mich war es glaube ich, schon das, dass ich einfach nicht mehr an meiner Seite gebraucht habe, mir so gewünscht habe, die mich ein bisschen unterstützt und hilft. Und wo ich auch das Zweier Beziehungsleben wieder haben, weil im Gegensatz zu Ihnen brauche ich da. Ich kann nicht gut allein.
Ja.
Ich bin nicht der Typ, ich brauche einen zum Anlehnen. Ich brauche eine Frau und ich brauche gleichzeitig noch eine Mami. Das ist ein bisschen schwierig, aber noch lange und lange suchen, habe ich es jetzt glaube ich, gefunden. So, und das hat dazu geführt, dass irgendwann die nichts mehr gegangen ist. Und eines Tages habe ich nicht mehr können die Abwaschmaschinen ausräumen oder Angst, in ein Parkhaus reinzufahren oder Computer aufzutun im Büro. Und nicht mehr können starten. Und dann habe ich meinem Bürokollegen gesagt, ich gehe heim. Und dann ist die Luft weg.
Sie haben sich wieder aufgefangen, Heike Behrens, können zugeschaut, währenddem das Sigmar Willi erzählt hat. Sie haben ganz viel genickt. Da kommt Ihnen etwas bekannt vor.
Ganz bekannt, eigentlich ganz genauso. Nur habe ich es wirklich geschafft, alleine und nur. Nicht nur wegen des Berufs, aber ich habe die gleichen Symptome, die gleichen Zusammenbruch quasi gehabt. Und ich habe auch nicht, ich habe einfach so viel gearbeitet. Aha. Die Bedingungen in Deutschland sind nicht so gut wie hier. Die Bezahlung ist nicht gut, also sie ist sehr niedrig. Ich habe das, um das ein bisschen aufzubessern, ich meine, das war mir klar, dass ich nicht reich werde in meinem Job, aber es war wirklich an der Grenze. Ich habe 10 Jahre in Bayreuth bei den Festspielen dann noch gearbeitet im Sommer, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen, was ich wahnsinnig gerne gemacht habe. Aber es war dann irgendwann einfach zu viel, 10 Jahre ohne eine Woche Urlaub und immer noch die Sorgen oder die Waschmaschine geht kaputt, dann muss man halt mit 40 plus das Mami anrufen und sagen, du, kannst du mir was schicken? Und das habe ich zu dem Zeitpunkt eben, wie Sie sagen, auch überhaupt nicht gewusst, was es ist. Sind es die schlechten Arbeitsbedingungen? Ist es die Bezahlung? Ist es der Job im Allgemeinen? Weil Denn wenn ich es mache, dann gebe ich alles. Mhm. Ich könnte natürlich auch sagen, ja, also die sollen ihr Zeug lernen, ich krieg's deinen Einsatz und fertig und muss nicht auf jeden noch eingehen oder jetzt besonders schwierige Stücke machen. Aber ich konnte das nicht dosieren. Ich dachte immer, ich habe es gerne gemacht. Und heute weiß ich habe es auch. Aber es war einfach, die Batterie war leer. Ich bin noch dazu in meiner Lieblingsoper. Ich kam gerade aus Bayreuth, wo ich den ganzen Sommer durchgearbeitet habe und dann noch an dem Ring. Das heißt, man ist also in sehr, sehr langen Opern lange
Stunden
schaffen, ja. Fährt dann nach so einer Götterdämmerung nachts um 11 noch von Bayreuth nach Berlin, um morgens um 10 eine Tristan-Probe zu machen. Mhm. Und das habe ich eben 10-12 Jahre durchgemacht und es ging einfach nicht mehr. Ich habe in meiner Lieblingsoper, ich weiß es noch, auf der Bühne, wir hatten eine Probebühne, irgendwas ging schief oder ein Pianist hat es nicht interessiert, ja, machen wir ein bisschen schneller, ist doch egal, wenn der Dirigent langsamer ist, was mich geärgert hat, weil ich wusste genau, dann kriege ich in der Vorstellung Probleme, wenn es auf einmal wieder langsam ist. Und ich habe meinen Klavierauszug auf den Boden geschmissen und habe gesagt, macht euren Scheiß doch alleine, Entschuldigung, und bin nach Hause gegangen, habe 3 Tage nur geheult. Es ging überhaupt nichts mehr. Ich ließ mich nicht beruhigen und es ging einfach nichts mehr. Und ich bin Gott sei Dank, war ich in der Lage, zum Arzt zu gehen. Und habe mir dann helfen lassen. Also damals hieß es natürlich Burnout und habe dann Gespräche gehabt. Ich kann nicht sagen, woran es liegt. Ich wusste nicht, ich habe wahnsinnig wenig geschlafen, manche Nächte 1 Stunde, 2 über Wochen. Und das ganze System hat einfach abgeschaltet. Ich wollte nur noch rausgehen. Wenn ich draußen war, musste ich wieder zurück in die Wohnung. Unkontrollierbar.
Und dann haben Sie wie einen Glücksort gefunden, auch mit Zürich, oder?
Absolut, ja. Ich war eingeladen für ein Probesoufflieren, also war für eine Stelle in der darauffolgenden Spielzeit. Ein Kollege hat mich vorgeschlagen. Und ich habe zu dem Arzt gesagt, wollen Sie Ihren Beruf weitermachen? Ich weiß es nicht. Können Sie mich so weit herstellen, dass ich das machen kann? Dass ich dieses Probesoufflieren in Zürich wahrnehmen kann? Vielleicht ist es der Ort hier. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Und bin hierher gekommen. Habe wunderbare Bedingungen vorgefunden, nette Kollegen, einen ganz anderen Ton insgesamt. Also, und habe mein Probesoufflieren gemacht. Mir wurde der Job dann angeboten, netterweise, mit Vertrag und alles. Und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, okay, ich weiß jetzt schon, was ich nächste Spielzeit dann arbeite. Also die Stücke waren schon eingeteilt, keine Überraschung am Probenplan. Auch morgen musste mal das machen, am nächsten Tag wieder das. Es war alles geregelt. Die Bezahlung war um einiges besser, wenn ich sagen das Dreifache, für unter wahnsinnig guten Bedingungen in einer sehr schönen Stadt. Und ich weiß noch, also ich habe diesen Vertrag bekommen, hatte 2 oder 3 Wochen Bedenkzeit und dachte jetzt, gut. Und bin wirklich wie in Trance ein bisschen durch Zürich gelaufen, bin mit dem Schiff gefahren auf dem See. Und ich sagte, kannst du hier leben? Willst du hier leben? Und dachte, also viel schöner geht es eigentlich nicht mehr. Und bin trotzdem nicht ganz sicher nach Hause gefahren. 12 Jahre sind lang. Wenn man alleine lebt, hat man natürlich einen wahnsinnigen Freundeskreis oder ein Supportsystem. Und dann habe ich gedacht, bin ich eben in Berlin in den dreckigen Bus gestiegen vom Flughafen, nach Hause gefahren, habe die Tür aufgemacht zu meinem Partner und habe gesagt, nein, das machst du, weil du hast jetzt hier alles, was du schön findest, deine Freunde, alles, und du bist trotzdem so krank geworden. Also das geht so nicht weiter. Muss man etwas ändern. Und ich habe am nächsten Morgen gekündigt in Berlin und angerufen hier in Zürich. Ich habe gesagt, ich mache das und noch nicht einen Tag bereut.
Wunderbar. Glücksort hat man das Gefühl, muss bei Ihnen die Ostschweiz sein, Sigmar Willi. Sie sind dann nie richtig weg, oder? Sie sind dieser Ostschweiz immer wahnsinnig treu geblieben.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich kann schon wegwählen.
Aha.
Also meine in St. Gallen, ich wollte mit der Familie einmal auf St. Gallen ziehen, aber eben meine damalige Frau das nicht wählen. Und nachher, wo sie gestorben ist, ein Kind nicht wählen auf St. Gallen. Und wo dann die Eltern ein bisschen raus sind, habe ich mit den Jüngsten abgemacht, wir gehen 2-3 Jahre auf Zürich. Aber dann hatte ich dort eine Freundin, die gerade in der Gegend war. Und dann ist dann die jüngste Tochter auch älter geworden. Und so bin ich halt da geblieben. Und wer weiß, wir sind ja noch jung, aber ich bin doch einige Mal umgezogen und jetzt wieder aufs Land zurück. Das hat andere Gründe. Ich möchte noch schnell etwas sagen zu dem Vorher, was mir wichtig ist. Die beiden Schicksalsschläge, die ich jetzt hatte, das waren wirklich massiv, oder? Und da haben immer die Leute mit mir so Mitleid gehabt und was los ist und da ist schon verständlich und etc. etc. Aber was wirklich hart getroffen hat, sind meine Kinder gesehen und da haben sie einmal ein bisschen vergessen. Die Leute am nächsten Umfeld. Ich meine, die haben nie mehr Mutter. Die haben wirklich unglaublich viel, wahrscheinlich das Wichtigste im Leben des Menschen, verloren. Für immer. Ich konnte wieder eine Frau haben und mir eine suchen, die zu mir passt. Und dann, 5 Jahre später, nachdem, ist der Vater in der Klinik. Und sie sind schon vorher so viel allein müssen machen und eigenverantwortlich sein. Und ich habe sie, dass ich wahnsinnig gefördert bin, ich auch müssen. Oder? Aber nachher ist der Vater in der Klinik und muss sich mal die Unsicherheit vorstellen bei denen, die alle so Pubertät, Ende Pubertät sind, Anfangs 20er, das sind alles ganz schwierige Lebensphasen. Und ich bin wahnsinnig stolz auf sie, dass sie es geschafft haben. Und es ist schön, dass ich das so im Radio mal sagen darf. Ich habe es immer geschrieben auf die Weihnacht und Geburtstag. Ich bin stolz, dass ich auf sie bin. Aber vielleicht jetzt die Gelegenheit noch nutzen und sie noch mal ein bisschen stärken in dem. Mache ich weiter, so habe ich es so toll gemacht. Ich habe so tolle Kinder.
Ich habe am Anfang von der Sendung gesagt, ich habe 2 Leute da, die anderen zum Glück verhelfen. Und das Schlusswort, Sigmar Willi, muss ich sagen, da spürt man die Feinfühligkeit und das Engagement auch für das Glück von anderen. Das spürt man auch bei ihnen, mit wie viel Hingabe sie diesen Beruf machen und anderen auf der Bühne zum Glück verhelfen. Und mir haben sie zu einer ganz tollen Stunde verholfen mit einfach 2 ganz lässigen Menschen. Dafür möchte ich mich zuerst mal ganz herzlich bedanken. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen einen tollen Sonntag zu wünschen. Einen schönen Tag, wo man noch Zeit hat, um etwas Cooles zu machen, was einem glücklich macht. Und genau das wünschen wir Ihnen zuhause. Auch merci vielmals fürs Dabeisein. Das war es persönlich mit der Heike Behrens und dem Sigmar Willi. Ade miteinander.
Live aus dem Fernsehstudio Zürich haben wir es persönlich gehört mit der Gastgeberin Daniela Lager. Sie hat sich mit der Heike Behrens unterhalten, Soufflösen am Zürcher Opernhaus und mit dem Sigmar Willi, wissenschaftlicher Glücksforscher an der Fachhochschule St. Gallen und selbstständiger Coach. Technik, Kuno Zeller und Tamara Vogt. Wenn Sie wollen, können Sie diese Runde auch schauen. Heute am Nachmittag um 5:45 Uhr am Fernseh SRF 1 oder auch dort morgen, Montag zu oben, um 5:45 Uhr. Und das sind Gäste vom nächsten Sonntag, Simon Meyer, Autorin, und Nenad Nilarevic, Koch. Die Sendung die leitet dann Christian Zeugin. Sie können die Sendung am nächsten Sonntag morgen um 10 Uhr auf SRF 1 hören oder gleichzeitig auf Facebook mitverfolgen und dort auch Fragen stellen an Gäste. Fürs Fernsehen aufgezeichnet wird diese Sendung am nächsten Sonntag nicht, wegen der Abstimmungen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.